herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy-Frauen. Mein Name ist Olivia Minge und ich unterstütze Curvy-Frauen auf ihrem Weg zur Selbstannahme und in die Selbstliebe. Schön, dass du da bist. Heute darf ich einen meiner Ausbilder und Mentoren hier im Interview begrüßen. Er ist Arzt und hat in der Psychiatrie gearbeitet. Er ist Ernährungsexperte. Er ist Bestsellerautor, Schweinehundexperte, Speaker, Motivator, Geschäftsführung von Grader, ehemals Gedankentanken und vor allem ein absoluter Herzmensch. Herzlich willkommen im Curvy Love Talk, Dr. Stefan Friedrich.
Oh, das ist jetzt total süß gewesen. Liebe Olivia, danke schön für die ganzen vielen netten Attribute. Ich muss den Ernährungsexperten, da an der Stelle wollte ich mal kurz reingrätschen. Weil das ist so ein Attribut, was ich seit ein paar Jahren mit mir rumschleppe, was aber als letztlicher Begriff Experte ist ja etwas Undefiniertes. Also ich habe nie Ernährungswissenschaften oder Ähnliches studiert. Ich habe aber diese Melange einfach aus einerseits medizinisches Thema, andererseits dieses motivatorisch-psychologische im Hintergrund. Und dann habe ich inzwischen 2005 und 2008 quasi hauptberuflich Fernsehen gemacht und habe da einige Ernährungscoaching-Sendungen gemacht. So, und daher kennen mich noch sehr viele. Und da bleibt dann so dieser Begriff Ernährungsexperte irgendwie kleben, weil ich habe mich ja sowas nie verstanden, weil das, was ich erzähle, oder erzählt habe, das ist letztlich immer wieder, das sind Basics Ernährungslehre und das sind Basics Motivation. Und deswegen, bei dem muss ich immer so ein bisschen aufpassen, weil ich bin kein Ökotrophologe, sondern ich bin ein Anwender dieser Prinzipien im Umfeld, auch im eigenen Körper sozusagen.
Ah, okay, verstehe. Danke dir. Ja, super. Ja, Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir für dieses besondere Interview heute Zeit nimmst. Ich weiß, dein Terminkalender quillt über. Deswegen bin ich besonders dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber wir kennen uns ja eigentlich aus einem ganz anderen Setting, nämlich von der Gedankentanken-Akademie damals noch. Und da durfte ich ein Jahr lang Ausbildung machen bei dir, unter anderem zur Business-Trainerin. Aber heute geht es nicht ums Geschäft, sondern es geht darum, um Ernährung, um gesunde Ernährung und wie man eine Schokosucht überwindet. Ja, die erste Frage, ist denn es wirklich eine Sucht, die man da tatsächlich entwickeln kann? Und ja, genau, das ist die erste Frage.
Also man kann eine Sucht entwickeln, aber nicht alles, wenn man Schokolade isst, ist natürlich eine Sucht und ich möchte nicht Schokolade per se verteufeln. Das Thema ist ein ziemlich komplexes, ich möchte es gerne psychologisch herleiten und ich möchte es gerne physiologisch-biologisch herleiten. Und am einfachsten ist es, wenn man die biologische Seite anschaut, weil die biologische ist so eine ganz simple Mechanik. Schokolade enthält Zucker, Schokolade enthält ganz viele leckere Stoffe, Schokolade schmeckt gut. Ich denke, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Und wenn man so ein bisschen Affinität zum Süßen hat, dann sagt man, Schokolade ist geil. Ja? Das heißt, wenn du Schokolade zu dir nimmst, tust du deinem Körper erstmal was Gutes, deiner Psyche was Gutes, guter Geschmack und Ähnliches. Jetzt gehe ich aber auf diese klassische Insulinschaukel kurz ein. Was passiert, wenn du Zucker zu dir nimmst, steigt dein Blutzuckerspiegel steil an. Wenn der steil ansteigt, kommt Insulin hinterher, damit der Zucker auch in die Zellen kommt. Also Insulin ist ein Schlüssel, der Zucker in Zellen einschließt, damit der Zucker in der Zelle in Energie verwandelt werden kann. Das heißt, Blutzuckerspiegel steigt an, Insulinschlüsselchen kommen raus ins Blut und jetzt schließen die Zellen auf. Und jetzt geht der Blutzuckerspiegel zack wieder nach unten und jetzt kommt das Gemeine, was ein Suchtmechanismus ist. Jetzt bekommst du einen kurzen Entzug, der sich einfach so äußert wie Hunger. Das heißt, Zucker führt zu Zuckerhunger, führt zu Zuckerhunger, führt zu Zuckerhunger. Und das ist das Gemeine, das ist wie bei anderen Süchten auch. Alkohol führt zu Alkohol, führt zu Alkohol, Nikotin führt zu Nikotin, führt zu Nikotin. Und Zucker führt zu Zucker, führt zu Zucker, führt zu Zucker. Und bei manchen ist der Zucker halt Schokolade. Und es ist relativ egal, ob der Zucker jetzt in der Capri-Sonne drin ist oder im Orangensaft oder im Cola oder eben in der Schokolade, weil diese Insulinschaukel, das ist was sehr Biologisches, das können wir nicht einfach abschalten, unser Körper macht das. Ja? Also wenn es um Energiekicks geht, dann ist es so, wie wenn du einen Strohballen anzündest und der gibt mal schnell wuff viel Energie ab und hinterher wird es halt kalt. Deswegen sagt man ja, langsame Kohlenhydrate, ja, Proteine, Ernährung durch langsamen Abbau, viele ballaststoffhaltige Nahrungsmittel essen, isst ein Salat, isst Gemüse und so weiter und so fort, dass der Zucker nicht so schnell ins Blut schießt, weil du dann diese ganzen Suchteffekte nicht mehr hast. Das heißt, also biologisch betrachtet ist es so, Schokolade rein, kurzzeitig geiles Gefühl, nach kurzer Zeit Blutzuckerspiegel, Abfall, jetzt das Gefühl, es fehlt mir was. Was fehlt mir? Neuer Zucker. Und weil ich halt auf Schokolade stehe, ist es halt die Schokolade. So, das heißt, wenn ich sozusagen die erste Schokolade des Tages weglasse oder mir diesen Mechanismus bewusst mache oder ich esse nur Bitterschokolade, dunkle Schokolade oder nur zu bestimmten Momenten, wo ich es mir wirklich gönne, dann komme ich nicht in dieses Ding rein. Die Schokoladenjunkies haben aber das Problem, dass für die Schoko so eine Art Grundnahrungsmittel ist, ja? Rein. Die ganze Zeit wird Insulin ausgeschüttet und Insulin verhindert andererseits wieder, und das ist gemeine, verhindert, dass Fett abgebaut wird. Also sobald du Zucker und Insulin im Körper hast, kannst du keine Fettverbrennung machen. Oh. Und jetzt wird es halt ziemlich pervers, weil der Zuckerjunkie nichts anderes ist, als ständig Süßigkeiten nachschütten, ja? Andererseits plötzlich in alle möglichen komischen Diäten reingeht. Ich muss FDH oder Fasten oder ich stecke meinen Finger in den Mund, weil ich mir eine Essstörung antrainiere, weil ich mit meinem Körper nicht in Ordnung bin. Ja, so. Und das kann natürlich perverse Ausmaße annehmen. Und der Kern ist, sobald du Zucker zu dir nimmst, naja, bist du halt in dieser Zickzackkurve drin. Und wenn du gleichzeitig Zucker zu dir nimmst und Fette im Blut hast, dann nimmt der Körper für den Energieaufbau die Zucker und nicht die Fette. Das heißt, wenn immer so den Klassiker, du isst eine Schnitzel mit Pommes, ja, oder so, weißt du, Pommes, Kohlenhydrat plus Fett, klar, der Körper verarbeitet die Kohlenhydrate wieder zur Energie verbraten, passt nicht alles, baut das sowieso in Fett um, die Fette sind eh schon drin in den Pommes durchs Frittierfett, also was macht's? Wird halt dick, so. Und das ist halt bei der Schokosucht so eine schöne Geschichte, weil die ist ja, man weiß ja, Schokolade braucht man für die Seele und so, ne? So, das ist nichts anderes als eine Süßigkeit, die halt zu diesem Kreislauf führt. Und das Zweite, und das ist diese psychologische Komponente, jetzt wird es gemein, weil sobald du in bestimmten Momenten deine Zuckeraffinität oder deine Schokoaffinität, sobald du die in bestimmten Momenten bekämpfst, ist es meistens so, dass der Auslöser in diesen Situationen mit der Bekämpfung übereingeht. Das ist wie, ich habe Stress, dann brauche ich eine Schokolade. Ich muss nachdenken, dann brauche ich eine Schokolade. Ich bin traurig, dann brauche ich eine Schokolade. Ne? Also auf der einen Seite hast du diese ständige Schokoladensucht, weil dein Körper ständig sagt, ich brauche wieder Zucker, brauche wieder Zucker, brauche wieder Zucker. Und andererseits verknüpfst du das mit typischen Auslösersituationen. Frust im Job, Schokolade, Liebeskummer, Schokolade, morgens aufstehen, ärgert mich, keinen Bock auf den Tag, Schokolade, eigentlich sollte ich Sport machen, schlechtes Gewissen, was machst du mit schlechtem Gewissen, Schokolade, so. Und jetzt kommen lauter so Verknüpfungen, psychologische Verknüpfungen, wo man den Eindruck hat, ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos. So, und das ist jetzt eine Extremausprägung, die ich so geschildert habe. Das ist überhaupt nicht gesagt, dass Schokolade böse ist. Ja, es ist nur die Frage, inwieweit durchschaut man diese Mechanismen und sagt, okay, dann mache ich jetzt mal ein paar Tage Schokolade ohne. Oh Gott, geht das? Ja, ist übrigens auch ein ganz toller Trick, um herauszufinden, ob man süchtig ist. Sich einfach zu fragen, wie viele Tage, Wochen, Monate kann ich ohne diesen Suchtstoff auskommen? Weißt du, die meisten Menschen würden sagen, ja, Pizza isst du gerne. Ja, super. Wann hast du letztes Mal eine Pizza gegessen? Vor 1-2 Wochen. Kein Problem. Aber wenn du sagen würdest, ja, jeden Tag, ich brauche jeden Tag 5 Portionen Pizza, dann hast du eine Pizzasucht. Genauso bei Schokolade. Weißt du, wie lange hast du keine Schokolade mehr gegessen? Ja, also ich habe, gute Frage, vor 3 Tagen das letzte Mal Schokolade gegessen. Mega, ich liebe Schokolade. Aber die letzten 2 Tage brauche ich es halt nicht. Ja, so, also habe ich keine Schokosucht. Wenn ich aber sage, einen Tag ohne Schokolade, um Himmels Willen, ich kann mich die letzten 20 Jahre an keinen einzigen erinnern, dann würde ich mir Gedanken machen. Mhm. Also das heißt, beim Suchtstoff, weißt du, bei der Sucht geht es nicht darum, dass die Sucht dir etwas Positives gibt, sondern bei der Sucht geht es darum, dass du ohne den Suchtstoff nicht mehr normal sein kannst. Das ist der Unterschied, weißt du? Derjenige, der sich eine Schokolade gönnt, tut das zur Belohnung. Derjenige, der den Suchtstoff braucht, kann sich ein Leben ohne nicht vorstellen. Und das ist überall das Gleiche, bei Alkohol oder bei Sex oder bei Workaholics oder es gibt auch Sportsüchtige, ist genau das Gleiche.
Ja, vielen Dank für die tolle Ausführung. Ich bin ja bekennender Schoko-Junkie und habe das versucht, ohne Schokolade auszukommen, weil ich mir dachte, du gehst jetzt hier auf kalten Entzug und habe das immer noch so ein bisschen, naja, Sucht, das ist ja mal schauen und so. Und dann war ich an diesem, keine Ahnung, Tag 3 schokoladefrei im Supermarkt und hatte das Gefühl, ich habe jetzt Suchtdruck. Also ich muss jetzt sofort Schokolade kaufen und die auch vernichten. Und ich habe das dann aber gecheckt, oh mein Gott, das ist ja nicht mehr, ich habe Lust auf Schokolade, sondern das ist Suchtdruck, was du gerade hast. Und das machst du jetzt nicht. Und habe dann drauf verzichtet und habe dann 12 Wochen ohne Schokolade überlebt. Und ich sage überlebt, weil schön war das nicht. Und ich dachte mir, das muss ja irgendwie mal besser werden oder so, aber es wurde es nicht.
Wie war es dann das erste Mal nach 12 Wochen, das erste Mal wieder Schokolade zu essen?
Geil.
Also wie, was war so und was danach passiert? Was danach passiert? Also wie viel hast du dann zu dir genommen? Wie viel Schokolade?
Wenig. Also es war nicht so, dass ich dann angefangen habe zu bingen und alles reinzuschieben. Das habe ich nicht.
Aber wenig war in Ordnung, ja? Das war in Ordnung.
Ja, das war in Ordnung und das ist das, was das positive Resümee, das ich aus diesem Entzug ziehe, dass ich das jetzt tatsächlich das Gefühl habe, ich kann es dosieren.
Aber weißt du, genau darum geht es ja letztlich. Ja? Es geht um die Dosis. Also je tiefer du in so einem Suchtdingens drin bist, es gibt Süchte, da kannst du nicht dosieren. Nimm mal einen Raucher. Der Raucher ist entweder auf Nikotinentzug oder nicht. Die meisten Gelegenheitsraucher oder 90% der Raucher sind, wenn die einmal am Tag die erst anzünden, brauchen die 20 Kippen wegen dieser Mechanik. Oder der Alkoholiker ab einem gewissen Level, der braucht den Alkohol immer jeden Tag in bestimmten Abständen, wenn er Pegelsäufer ist. Ja? Und genauso ist es beim krassen Schoko-Junkie. So, warum gibt es sowas wie die anonymen Alkoholiker, die sagen, du bist einmal Alkoholiker, du wirst immer Alkoholiker sein? Oder einmal Raucher, immer Raucher? Es braucht eine gewisse Demut, sich selber gegenüber zu wissen, da habe ich einen vulnerablen Bereich, da bin ich verletzlich. Ja? Das ist mein Suchtstoff und wenn ich damit anfange, dann zack, geht's los. Andererseits gibt es Menschen, die haben kein Problem mit Alkohol. Die können mal 5 Tage nichts trinken, dann trinken die 2 Tage mal wieder ein paar Bierchen, dann trinken die wieder 2 Wochen nichts. Weißt du? Oder das ist also die Frage dessen, wie tief bist du in dieser Suchtmechanik drinnen? Es wäre den meisten Menschen zu wünschen, dass sie einen Suchtstoff annehmen können, dass sie ihn genießen können und dann wieder loslassen können. Die Realität zeigt halt, dass es für viele anstrengend ist und so wie du es beschreibst, im Supermarkt, im Suchtdruck, das ist ja jetzt ein richtiger Entzug, das ist genau das Problem. Und wenn du jetzt anfängst, dir das schön zu quatschen und zu sagen, ha ja, Schokolade braucht der Mensch, das ist was für die Nerven und sowas, dann ist es nichts anderes als ein Selbstbetrug.
Ja, genau. Aber was würdest du denn sagen, weil ich es schon jeden Tag was Süßes und das ist auch so meine Belohnung oder mein, vielleicht brauche ich es auch, ich weiß nicht genau, aber ja, es ist jedenfalls schon etwas, was ich gerne abstellen würde, aber es nicht einfach so kann, würde ich sagen.
Und Olivia, ich esse auch jeden Tag Süßes. Ich esse jeden Tag Süßes. Okay. Ich liebe Süßes. Ich finde Süßes super. Ich habe da also drüben.
Das ist schon okay.
Ja, es ist. Und das ist auch so ein Ding, weißt du, so viele Leute, das wird manchmal falsch verstanden, so entweder oder, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß. Und dann kommen, glaube ich, ganz viele von diesen blöden Mechaniken, so dieses, ja, aber ich will doch und ich darf das doch und ich bin doch sehr. Dann macht es doch nur verkrampft.
Ja.
Oder?
Ja, total, auf jeden Fall. Oder auch dieses typische, wenn die Packung mal auf ist, dann wird sie auch leer gemacht. Also
das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das kann man sich abtrainieren. Das kenne ich von mir auch. Ich kenne es früher. Chipstüte einmal auf, Chipstüte leer. Schokolade einmal geöffnet, Schokolade leer. Nee, das ist nur eine Gewohnheit. Ja? Ganz krass Toffifee. Du kennst den Toffifee-Effekt, oder? Dieses schöne, leckere Ding. Zack, 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 zack. Die Packung ist leer. Nein, verdammte Hacke. Das steuern wir doch alle selbst. Also das heißt, der eigentliche Weg zur Freiheit geht durch dieses kleine Stück Selbstdisziplin. Ab dann gibt es keine Verbote mehr. Ja? Weißt du, in meiner Studienzeit hätte ich nichts jetzt hier mit Wasser getrunken. Als ich studiert habe, hätte ich eine Sprite reingemacht oder hätte Cola getrunken oder sowas in der Art. Nein, sowas gibt's nicht. Verbiete ich mir eine Cola? Nee, ich trinke gerne mal eine Cola. Ja, aber ich weiß, mein Hauptgetränk ist Wasser. So, früher Beilagen beim Essen immer Pommes oder Bratkartoffeln oder Spätzle oder was. Nein, Beilage ist fast immer Gemüse oder Salat. Das ist ein Prinzip. Verbiete ich mir die Spätzle oder die Kartoffeln, die Bratkartoffeln? Auf keinen Fall. Natürlich, ich mag die doch. Aber wenn man so diese Gesamtdosis einfach verschiebt, dann ist alles erlaubt und es soll ja auch alles erlaubt sein. Wie schrecklich wäre denn das Leben, wenn wir als Genussverweigerer durch die Gegend liefen und uns das nicht mehr zugestehen? Das wäre doch dramatisch.
Ja, aber das geht ja schon so in die Richtung intuitives Essen, was du da so beschreibst, oder?
Wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder wenn man sich da reingearbeitet hat, und wie gesagt, ich laufe jetzt ein paar Jahre mit diesem Thema durch die Welt und ich habe auch immer wieder Themen, wo ich sage, okay, es sind wieder 3 Kilo zu viel drauf, lass mal sein, ja. Oh, jetzt musst du dich wieder ein bisschen mehr am Riemen reißen. Es ist nicht so, dass ich die Traumfigur hätte, weiß Gott nicht. Aber wenn du reingehst in dieses Thema und dich ein bisschen dafür sensibilisierst, dann merkst du, wo deine Grenzen sind. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Ich glaube, das kann jeder für sich in seinem Bereich lernen. Und nochmal, mir ist auch ganz egal, was jeder für eine Grundkonstitution hat. Es gibt Menschen, die haben halt eine rundere Form als andere. Es ist scheißegal. Ja? Mir geht es nicht um eine ästhetische Bewertung oder Ähnliches. Nur was ich kenne und was ich ganz schlimm finde, auch aus dem medizinischen Setting, du fängst an, fühlst dich mit 20 Pudel wohl, alles stimmt und plötzlich kommst du in so einen Zack-Zack rein, so ein Jojo-Kurs, dann kommt der eine oder andere Schwangerschaft, dann sind 10 Kilo mehr, 20 Kilo, 30 und irgendwann mal brechen die Dämme, weil du irgendwann mal so verzweifelt bist, dass du sagst, scheiße, ich lasse das jetzt los, das Thema, ich mache einfach, was ich will. Ja? Und dann kommt man, und das kenne ich bei vielen Frauen, kommt man in so einen Verleugnungsmodus rein, der häufig viele Jahre dauert. Ja, ist egal, ich bin schwanger, ich bin Mama, ich brauche es nicht mehr. Und dann kommen die ganzen vielen kleinen Nebenaspekte. Man findet sich nicht mehr schön, man versteckt sich, man trägt dickere Kleider, man findet die Ernährungsthemen doof, man will sich damit auch nicht beschäftigen, weil das tut einem ja weh, das ist ja ein Spiegel, der einem da irgendwo vorgehalten wird. Und da sage ich halt, der frühestmögliche Beginn, da sensibel für das Thema zu werden, ja. Es ist halt so, wenn du dich weniger bewegst, wenn du schwanger wirst, verändert sich halt dein Körper. Das ist ja völlig normal, ja? Das ist ja, what the fuck, das gehört dazu, das ist Biologie, ja? Männer kriegen Bäuche, es ist normal, es ist okay. Aber ich habe einen Einflussbereich darauf. Und ich warne vor diesen jahrelangen Verdrängen, weil kommt hinterher was raus, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Bei mir war es so, beim Studium, 5 Jahre, damals in so einer Familiensituation, Mama, Papa, Kind, Stress, Arbeiten, Nachtschicht in Kneipen, im Krankenhaus, schlechtes Essen und sowas. Du, nach 5 Jahren Studium, ich merkte, mein Körper verändert sich, obwohl ich da in meinen 20er war, weißt du? Boah, plötzlich so mittelbäuchiger Rettungsring, zu viel geraucht, zu viel gesoffen, mal wieder Fußball spielen, ja, kann ich doch. Nee, schlapp plötzlich nach 5 Minuten, ich kann immer laufen. Ich kenn's doch alles selber. Und es ist nur, weil man sich's nicht auf die Fahnen schreibt. Also bei mir, ich musste das wieder lernen, ja. Und das sind so, beweg dich täglich, nimm die Treppe statt einen Aufzug, geh mit dem Hund spazieren, trink Wasser, schlaf ordentlich und sowas. Weißt du, wenn du solche Dinge machst, beschäftige dich damit, sei sensibel. Ey, Leute, dann esst doch Schokolade, wenn ihr wollt. Verstehst du?
Aber wie würdest du jetzt das, wie kann jetzt jemand, der da in dieser Verleumdung ist, diesen Kreislauf durchbrechen? Was würdest du sagen?
Das Erste ist, Frage, bist du in der Verleugnung? Und ich mache da bei so Suchtseminaren immer also angenommen, es gäbe einen Zauberspruch, Abracadabra, ja? Und man macht einfach so Schnipp. Und du hättest von einem Moment das Gewicht, was du dir wünschst. Es gäbe diesen Zauberspruch wirklich. Müsstest nichts machen. Würdest du diesen Zauberspruch sagen? oder würdest du ihn hören wollen? Und ich kenne ganz viele, die sagen, ja, wenn das von einem Moment auf den anderen geht, dann würde ich das machen. So, ja. Wenn du das aber machen würdest, heißt das, dass alles andere, was du über deinen Körper denkst und sagst, ich möchte aber so sein und so, oder eigentlich alles gut so, dass alles das irgendwas mit Selbstbetrug zu tun hat. So, wenn du an dem Moment bist, wenn du das verstehst, ja, du, naja, was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, schau, was du tust. Und ich bin kein Freund von Diäten, ich bin kein Freund von Ernährungsplänen, ich bin kein Freund von Kalorienzählen, ich bin ein Freund von Achtsamkeit. Ja? Ich frage mich, muss das jetzt, und das ist das, was ich da ganz häufig sehe, muss das jetzt das Glas Wein sein? Oder müssen das 4 Gläser Wein sein? Oder reicht nicht vielleicht 1? Muss das jetzt der Nachtisch sein? Muss das die Menge Nachtisch sein? Muss das sein, dass du das jetzt zu dir isst, ohne einen Beilagensalat zu nehmen? Muss das sein, dass du gerade den Aufzug nimmst, anstatt der Treppe? Weißt du, es sind so diese vielen kleinen Stellschrauben, die sind's. Ja? Und das ist das, worin sich die Junkies von den Nicht-Junkies unterscheiden. Also ich bin da auch familiär ein bisschen vorgeprägt. Ich habe da jemanden in meiner sehr engen Verwandtschaft, der eine jahrelange Krankheitsgeschichte übelster Art erleben durfte, musste, aufgrund von so vielen Dingen. Also ich habe da körperliche Schmerzen. Ich möchte manchmal Leute schütteln und sagen, siehst du nicht, was du da tust? Mhm. Also die Kleinigkeiten sind es, weißt du? Ich ganz im Ernst, ich finde Diäten zum Kotzen. Ja? Ich finde Zielplanungen furchtbar. Ich finde es ganz, ganz gruselig. Ich habe mal wieder probiert, mit so einer App zu trainieren, wo mir meine App vorschreibt, jetzt machst du so auf das und das und das. Ich kann es nicht. Ich will nicht, dass mir irgendjemand in mein Leben reinredet. Ja? Ernährungsplan, wie groß, wie schwer bist du? Und die App sagt mir so, jetzt machst du ein Eieromelett so und so mit 2 Eiern und verstehst du? Nein! Was soll das? Ich bin ein erwachsener Mensch.
Ja.
Aber bei mir müssen nur die Alarmglocken schrillen, wenn ich sage, okay, ja, läuft gerade nicht so. Ne? Wer ist dafür verantwortlich? Die Gene? Schwere Knochen?
Nee. Ja, mega Input. Danke, Stefan. Das ist echt gut. Ich dachte immer, du wärst so ein, muss ich jetzt hier sagen, ein BMI-Verfechter. Man muss hier im grünen Bereich sein. Alles andere ist also ungesund. Aber ich sehe jetzt einen ganz anderen Stefan, der das sagt, naja, mach's doch intuitiv und einfach sei achtsam und geh gut mit dir um und dann.
Sei intuitiv, aber halt auf den innerhalb der Biologie deines Körpers.
Ja, weißt
du? Und das muss man sich angewöhnen. Ja? Und nochmal zu dem BMI, auch hier, da gibt es ja diese große Frage, ab wann ist denn jetzt ein BMI schädlich oder nicht? Also wir wissen, glaube ich, alle, dass die Adipositas, also BMI ab so 40 und so, richtig blöd ist. Ja? Ja. Oder ab 35, glaube ich schon, wo denn die richtig negativ. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass die meisten Leute mit einem Körperthema, dass die seit Jahren eine zunehmende Gewichtskurve haben, in so einem Zickzack. Verlauf nach oben. Das ist doch das Thema. Es geht nicht darum, was du jetzt, wie du jetzt, wo du da jetzt stehst, sondern es geht um die Frage deiner Flugrichtung. Es geht nicht um die Höhe in der Luft, sondern um die Flugrichtung. Ja, was und es ist egal, was du für ein BMI hast, wenn du merkst, der steigt ständig, dann läuft der irgendwas nicht so, wie es sollte. Ja, zumal der BMI, da gibt es natürlich auch viele, die sagen, Moment, aber Muskelmasse macht doch auch einen hohen BMI. Ah ja, klar, wenn du viel trainierst, dann macht es auch einen hohen BMI. Und da verarschen sich dann auch sehr viele, die sagen, naja, der Sportler hat auch einen hohen BMI. Nee, bei dir ist es kein Sport, bei dir ist es halt dann doch das Fettgewebe. Oder was ist auch das ist so ein Thema, was ich immer wieder höre, ja, Männer kriegen dann halt einen Bauch, wenn sie älter werden. Nee, Männer, wenn sie älter werden, verlieren Testosteron, verlieren Muskelmasse. Muskelmasse wird ersetzt durch Fettgewebe. Sie werden faul und schlappschwänzig. So, Ende. Das heißt, was du machen musst, beweg deinen Arsch. Ja, mach Training. Und ansonsten geh davon aus, altern tun wir alle sowieso. Da kommen wir eh nicht drum rum. Aber wie wir es machen, das können wir beeinflussen.
Ja, das stimmt. Mega gut. Du, und was hältst du davon? Ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch irgendwie so ein Gewicht X hat, auf das er sich immer wieder einpendelt. Also ich mag das auch bei mir. Ich habe in meinem Leben schon sehr oft abgenommen, zugenommen, Lipödem, Diagnose, bla bla bla. Aber ich pendel mich immer wieder auf plus, minus 2-3 Kilo dasselbe Gewicht ein irgendwann. Und das, also für mich ist es auch in Ordnung. Ich fühle mich auch wohl, ich zeige mich auch so. Also für mich ist es okay. Und das ist ja auch das, worum es bei mir letztendlich geht, dass du dich selber so annimmst, wie du nun mal bist. Aber ich weigere mich etwas gegen diese übertriebene Body-Positivity-Bewegung, wo die Leute dann mit 400 Kilo auf der Couch sitzen wie eine Qualle, sich nicht mehr bewegen können und sagen, ja, aber ich bin Body-Positivity. Also,
das ist Selbstbetrug, das ist einfach nur Selbstbetrug.
Ja, das sehe ich auch.
Das ist eigentlich auch eine psychische Störung hier ab so einem Grad. Ja? Ja. Also Body Positivity, ich habe da nichts dagegen, Leute. Ihr könnt einen Körper haben, wie ihr wollt. Es geht nicht um ästhetische Geschichten oder um das ist sowas von Schnuppe. Das ist genau. Mir egal. Große Brüste, kleine Brüste, breite Hüften, schmale Hüften. Das ist bitteschön jedem selber überlassen, was er schön findet. Und das ist das Erste. Das Zweite, ja, diese Gewichtsdinger gibt's, aber das sind, ich glaube, das sind keine biologisch vorgefertigten so Sollrillen, sondern ich glaube, das sind so Verhaltensrillen, in die man reinkommt. Ich möchte es an meinem Beispiel zeigen. Früher hatte ich, als ich Schule zu Ende, hatte ich immer so ein Gewicht 75, 77 Kilo. Ne? Dann ging's los, Studienzeit, plötzlich hüpfte ich so auf 83 bis 85. Wenig Sport gemacht und sowas in der Art. Okay, denke ich, ups, plötzlich bist du vielleicht knapp ein Zehner schwerer. Ja? Und dann dachte ich, das geht nicht. Zu der Zeit zum Beispiel, als ich Fernsehen gemacht habe, da habe ich mich sehr streng ernährt. Es war dann aber auch kein Problem. Dann hatte ich wieder 77 Kilo als Sollwert. Weißt du, das waren 77 Kilo. Dann frisst du mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und passt mal wieder auf. Bist sofort wieder in der Rille. Genau das, was du gerade sagst. So, dann ging eine andere Phase los, dann wurde ich Papa, kenne ich auch, ja, dann plötzlich bist du zu Hause, du bist verheiratet, du wirst ein bisschen gemütlicher. Ich habe über Jahre hinweg dann wieder ein Sollgewicht gehabt, plötzlich um die 90 Kilo, ja, wo es hochgeht und wo ich schon dachte, jetzt noch das Feierabendbier und sowas. Nee, das ist einfach nur die Summe der Verhaltensweisen, auf die wir uns einpendeln. Dann hast du eben am Abend 2 Bier und dann hast du eben dann doch wieder ein bisschen weniger Bewegung, hast eben doch ein bisschen mehr Stress und plötzlich äußert sich das in so einem Gewicht, das gleich bleibt. Gerade bin ich bei 85 Kilo. Ja, ich merke für mich wieder so, ich habe deutlich Alkohol reduziert, ich weiß wieder, wann ich mache meinen Sport. So, jetzt bin ich seit Ewigkeiten wieder bei 85 Kilo. Der Körper sagt, das ist gerade Normalgewicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht als nächstes. Ich fühle mich wohl. Aber durch diese verschiedenen, weißt du, Stufen, ich glaube, wir, das machen wir uns selber, ob wir in der oder in der oder in der sind, weil das ganz viele Verhaltens- und Denkweisen sind, die uns halt auf eine bestimmte Weise essen und trinken lassen. Mhm. So, und dann sind wir da halt biologisch plötzlich eingependelt. Ja? Also ich kann gar nicht nachvollziehen, deswegen... Ich mag ein Modell von Dirk Kräuter sehr gerne, das er beim Verkauf verwendet. Er sagt, es sei eine Thermostattechnik. Der sagt, ein Thermostat, du drehst es so lange, bis zu einer gewissen Regel, wo du hin möchtest, dann bist du eben heißer oder weniger heiß. Und so ähnlich sehe ich das beim Gewicht auch. Ich wüsste genau, was ich machen müsste, um jetzt zum Beispiel wieder auf 80 Kilo zu kommen. Die Frage ist, will ich das? Ja? Wenn ich 80 Kilo haben möchte, dann müsste ich zum Beispiel täglich die doppelte Länge laufen oder ich dürfte überhaupt keinen Alkohol mehr trinken, oder? Das will ich aber nicht. Ne? Also ich möchte schon mich so wohlfühlen, ich möchte meinen Nachtisch essen, ich möchte, weißt du? Also ich könnte dahin, gerade ist das Thema aber nicht da, weißt du? Mhm. Und ich weiß, wenn ich das dann eine Weile stabil beibehalte, dann bin ich wieder in der nächsten Rille drin. Aber es geht dann nicht um den Körper, sondern geht es um da oben, um meine Verhaltensweise, die ich hier im Kopf habe.
Okay, ja. Das macht total Sinn, weil ich habe das jetzt schon öfter gehört, du hast halt Gewicht X, da pendelst du dich ein, ich kenne das von mir und fühle mich da total abgeholt und denke, ruhe mich vielleicht auch etwas darauf aus, weil ich sage, ja, das ist halt so mein Gewicht X, darauf pendel ich mich immer wieder ein, also was soll ich mir jetzt da großartig
Weil was ich total schwierig finde, ist Leute, die dann auch wieder zu viel Fokus drauf setzen, auch in meiner direkten Umgebung. Ich kenne so viele Leute, die machen Ernährungspläne und die, also die sind zu sehr ihrem Zielgewicht hinterher. Aber die achten, das ist dann auch eine blöde, nicht schön, weil, weißt du, die machen dann eine coole, geile Diät und dann siehst du sie und dann sind die Jungs plötzlich voll definiert und haben irgendwie ein Sixpack und finden sich schön und sowas. Ich denke mir, ja, lass mal 3 Monate vergehen. Nach 3 Monaten wieder, weil du genau weißt, naja, das ist halt nicht langfristig in dein Verhalten übergegangen. Das heißt, du hast die ganze Zeit eine Diät gemacht. Also Diät im Sinne von, ich nehme mir etwas weg. Das ist eh das Bescheuertste, dass du kurzzeitig dein Verhalten veränderst. Eine Crash-Diät. Ich mache jetzt, keine Ahnung, ich faste jetzt 2 Wochen lang und habe ich endlich 3 Kilo weniger und ich glaube, das halte ich. Nee, das hältst du nicht, ja. Sondern du hältst nur das, was du wirklich langfristig an Verhaltensweisen bereit bist zu machen. Also was für ein Mensch willst du wirklich werden? Wenn die Frage am Anfang steht, dann klappt der Rest auch.
Mega. Also das bedeutet, man soll eigentlich gar nicht seine Ernährungsweise verändern, sondern seine Denkweise, seine Verhaltensweise und dann kommt es mit der Ernährung automatisch hinterher.
Logisch. Nichts anderes. Und dahinter stecken dann aber häufig dann wieder fiese andere Fragen, weil warum ernähre ich mich denn so, wie ich mich ernähre? Warum brauche ich abends denn meine Flasche Wein? Ja? Warum habe ich denn den Frust, den ich jetzt bekämpfen muss? Warum bin ich denn gestresst? Ne? Und jetzt kommen wir in diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich hinein, wo man halt, wenn man ehrlich ist zu sich, ganz viele Baustellen hat. Jeder Mensch hat Baustellen. Ja, passt mein Partner, passt mein Job, wie gehe ich mit meinen Kindern um, bin ich konsequent, bin ich eine gute Mama, habe ich irgendwelchen Frust, habe ich Lebensziele, die ich nicht verfolge. Ich kenne Menschen, die vegetieren zu Hause vor sich hin, haben die tollsten Ideen, aber trauen sich nicht, die haben eine Angsterkrankung oder weißt du, so oder sie sind depressiv oder so. Und das Gewicht oder ob ich das die Schokolade esse, das sind einfach nur Symptome. Ich habe ein Selbstwertproblem. Das geht bis hin zu, ich wurde missbraucht, ja, und muss meinen Körper verändern oder muss, will nicht. Oder die psychologischen Mechanismen habe ich auch schon so oft erlebt. Ich bin in einer Feeding-Gemeinschaft mit meinem Partner. Wir füttern uns gegenseitig, dass wir dick werden, weil dann kopfen wir uns ab von der anderen Welt und mein Partner läuft mir nicht davon. Ja? So, jetzt sind wir in so tiefen Mechanismen drin. Wenn ich denen jetzt sage, ah ja, du brauchst einen Ernährungsplan, ja klar, ne? Nee, du brauchst keinen Ernährungsplan. Warum geht es überhaupt nicht?
Ja, krass. Würdest du dann sagen, geh zu einem Coach, lass dir helfen, entwickel dich persönlich weiter, geh zu einem Psychologen, geh zu einem Ernährungsberater und schau mal, was dahinter steckt und dann kommt die Gewichtsabnahme von ganz alleine? Oder wie wäre da dein Vorgehen, wenn jetzt zu dir ein Freund kommt und sagt, Stefan, mir geht's total scheiße, ich fühle mich wie so eine Arschloch-Presswurst überall, quillt's raus, aber ich schaff's einfach nicht, alleine meine Ernährung umzustellen, was soll ich denn jetzt tun?
Ich glaube, dass jeder einen völlig unterschiedlichen Ansatz hat. Das ist für mich jetzt nicht aus der Hüfte zu schießen und zu sagen, mach das, mach das, mach das. Weißt du, das kann sein, dass es einfache Verhaltensweisen sind. Ein Beispiel, ich hatte meine Nachbarn, ich habe gesehen, schwerst übergewichtig, guckt mich immer an, sagt, wollen wir uns mal über Ernährungsthemen unterhalten? Dann sage ich, du, können wir machen, aber das Erste, ich sehe, dass du jede Woche den großen Cola-Kasten mitschleppst. Trinkst du das denn die ganze Zeit? Sagt er, ja. Sag ich, okay, pass auf, bevor wir über irgendwas anderes reden, ersetz mal das Cola bitte mit Mineralwasser. Und du trink am Tag bitte einfach nur ein Glas Cola. Du darfst Cola trinken und dann reden wir in ein paar Wochen. Du, allein das hat gereicht, um abzunehmen. Ich glaube, dass es so viele Kleinigkeiten gibt, die man nicht sieht. Ja? Also das ist diese mechanische Geschichte. Da halte ich nichts davon, Leuten auch Traumata einzureden oder irgendwelche Probleme einzureden. Viele wissen gewisse Dinge einfach nicht. Weißt du? So, dann machen wir ein Ernährungscoaching. Da muss man halt mal ein Buch in die Hand nehmen und sagen, weiß ich denn das alles oder setze ich das alles um? Oder aber wenn man von vornherein weiß, ja, da ist was in mir drin, da kann ich jetzt sagen, geh zum Coach, vielleicht muss ein Psychotherapeut her, vielleicht reicht ein Gespräch mit Freunden, vielleicht ist eine Selbsthilfegruppe, jeder Mensch ist unterschiedlich. Hm. Ja, es gibt Menschen, die brauchen einen Weight Watchers, weil man da mit anderen sich austauscht und gegenseitig über die Schulter guckt und sich voreinander auf die Waage stellt. Die brauchen das als soziale Kontrolle. Du, dann ist es völlig in Ordnung, wenn das dein Weg ist. Nur eines ist mir wichtig. Mach dich auf den Weg. Teste es. Das ist ein Lebensprojekt. Und es gibt nicht die eine Lösung, aber es gibt für dich eine Lösung. Und die finde ich nicht. Das ist wie, hey, wo gehst du hin zum Urlaub? Geh in die Berge. Nein, geh ins Meer. Geh in die Rhön. Dann weiß ich doch nicht, wo du hin willst. Aber du musst das alles testen, damit du dasselbe herausfindest, wo du dich wohlfühlst.
Ja, mega. Ich glaube, das war jetzt auch echt ein tolles Schlusswort. Egal, welchen Weg du wählst, mach dich auf den Weg. Und ja, ich möchte mich echt von ganzem Herzen bedanken für dieses tolle, tolle Interview, für deine ganzen Tipps, Tricks und augenöffnenden Informationen. Es war für mich echt nochmal total spannend und ich bin überzeugt auch für meine Community.
Ich würde dafür noch einen Satz loswerden.
Ja, gern.
Bitte. Ich glaube, dass in deiner Community auch Mädels sind, die sagen, ich will mich aber so mögen, wie ich bin und ich mag mich wirklich so, wie ich bin. Und mir ist ganz wichtig an der Stelle, wenn das so ist, nochmal abracadabra, wenn es wirklich so ist, ist es auch in Ordnung. Verstehst du? Dann darfst du dich so. Ja, also das ist die Bitte. Und das ist, weil bei allem Appell, den ich jetzt hier loswerde, wenn es so ist, ist es in Ordnung. Es ist nicht meine Aufgabe, irgendwas für richtig oder falsch zu definieren.
Ja, ich denke, also ich habe das jetzt auch nicht so verstanden, dass du irgendwas verurteilst oder für falsch befindest, sondern ich habe so verstanden, wenn du dich so wohlfühlst, ist alles wunderbar, dann bleib, wie du bist. Aber wenn jemand käme, abracadabra, dein Wunschgewicht und das ist niedriger, dann geh los und geh auf deinen Weg und mach's. Und du darfst dich auf deinem Weg aber selber lieben. Das ist kein Grund, in Selbsthass zu verfallen. Und das ist ja das, was ich auch immer predige. Ich hoffe, das kam auch an. Und Stefan, du siehst es genauso. Du nickst. Er nickt weiter. Wundervoll. Genau. Okay, also wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hüpf gerne rüber auf Instagram auf @curvy_on. Schreib mir unter diesem Podcast-Post, was deine größte Erkenntnis war aus diesem inspirierenden Interview. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Vielen Dank nochmal, Stefan, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und bis bald, deine Olivia.
Liebe Olivia, Dankeschön.